Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Mein Name ist Sara und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite heute Alessandra. Für sie gilt natürlich das Gleiche. Ciao Alessandra, tutto bene?
Ciao Sara, ciao a tutti. Ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge.
Weil heute haben wir wieder ganz was Besonderes vorbereitet. Wir stehen nämlich nicht alleine vor unserem Mikrofon, sondern wir haben Silvia Chiarini zu Gast.
Ja, stimmt, ganz genau. Und Silvia Chiarini ist jetzt Buchhändlerin bei Hartliebs Büchern im 9. Wiener Gemeindebezirk und eben unsere erste Anlaufstelle, wenn es um italienische Literatur geht. Silvia hat uns das Interview am späten Nachmittag gegeben und während wir eben ihren vielen, vielen Geschichten und Empfehlungen zu italienischen Büchern gelauscht haben, ist die Zeit wirklich wie im Flug vergangen.
Allerdings, draußen ist es langsam dunkel geworden, wir haben das gar nicht gemerkt und die Silvia hat uns jetzt aber so viel Material geliefert, dass wir daraus zwei Folgen gemacht haben. Schließlich wollen wir dir ihr umfangreiches Wissen nicht vorenthalten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Stellenwert der italienischen Literatur und wir sprechen über zeitgenössische Autorinnen und Autoren.
Ja, und in der nächsten Folge wird Silvia dann für die unterschiedlichsten Genres ihre Empfehlungen aussprechen. Sie hat ganz speziell darauf geachtet, dass die Bücher auch als deutsche Übersetzung erschienen sind. Man muss also nicht zwangsläufig Italienisch sprechen oder Kenntnisse über die italienische Sprache haben.
Das ist schon einmal ganz praktisch. Wir schätzen Silvia für ihre Liebe zur Literatur, ihre Geduld, mit der sie sich die Wünsche für Bücher anhört und ihre Gabe für jede und für jeden etwas Passendes zu finden. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, dass sich unsere Bücherliste nach diesem Interview um einige Titel erweitert hat und wir hoffen, dir gefällt das Interview genauso gut wie uns.
Ja, an dieser Stelle muss ich noch ganz kurz was hinzufügen und zwar durchhalten lohnt sich bei dieser Folge und auch bei der nächsten. Es wird nämlich ein Gewinnspiel geben und mehr dazu erfährst du dann am Ende von der Folge 2. Ciao Silvia, schön, dass du heute da bist.
Guten Abend, ciao a tutti und herzlichen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns auch sehr, dass du heute da bist. Also ich sage jetzt mal, vielleicht ist ja nicht jedem die Hartliebs Buchhandlung im 9. ein Begriff. Ich liebe sie sehr, ich bin da selbst häufiger zu Gast und die Einladung an die Silvia kommt deshalb auch nicht von ungefähr, denn es handelt sich um eine Buchhandlung mit sehr, sehr vielen italienischen Büchern und die Silvia ist eine Spezialistin. Ja? Also sie berät wirklich wunderbar, sie kennt sich aus, das wird man heute noch merken und vielleicht kannst du uns jetzt auch einen kurzen Überblick über deinen Werdegang geben, also wieso bist du überhaupt in Wien? Weil ich weiß, du bist ja ursprünglich eigentlich aus Brescia.
Ja, das stimmt allerdings. Das Erste, was ich sagen will, also die Buchhandlung Hartliebs im 9. hat als ganzen Name Hartliebs, Livre und Libri. Und das beschreibt wirklich sehr, was eigentlich die Buchhandlung ist. Es ist eine Filiale von Hartliebs Bücher im Axente. Und diese Filiale ist bekannt auch, weil ihre Geschichte von Petra Hartlieb in ihrem Buch Meine wundervolle Buchhandlung erzählt wurde.
Ich habe es auch gelesen.
Also mit Freude, hoffe ich.
Ja.
Unsere Filiale wurde im September 2013 eröffnet und ihre besondere Eigenschaft sind die fremdsprachigen Abteilungen, Französisch und Italienisch. Jede Abteilung mit einer zuständigen muttersprachlichen Buchhändlerin. Elodie aus Toulouse, ich aus Brescia und Nicole aus der Steiermark. Plus unsere Lieblingslehrling Lea mit der Familie aus Bulgarien.
Okay, also die Buchhandlung, wirklich eine große Empfehlung von meiner Seite, aber jetzt wissen wir noch gar nichts über dich. Also wir sprechen ja heute über Literatur in Italien und wie bist du da dazu gekommen? Wie ist deine Liebe zur Literatur entstanden?
Also mein persönlicher Werdegang, eben warum ich jetzt da in Wien in einer Buchhandlung stehe mit einer italienischen Abteilung, könnte man zusammenfassen von Kellnerin zu Buchhändlerin. Ich bin in Brescia aufgewachsen und ich habe dort studiert. Dann kam Ende der 90er Jahre so ein bisschen eine tiefe Krise. Was macht man da? Ich wollte ins Ausland für eine kurze Zeit eine Erfahrung machen. Wien kam zufällig, weil ich eine Anzeige in einer Zeitung gelesen habe. Es war eine zufällige und sehr, sehr unvernünftige, sag mal so, Auswahl damals, weil ich kein Wort Deutsch konnte. Als Zwischenstationen gab es bei mir auch Uruguay, Deutschland und auch wieder Gardasee. Im Jahr 2005 bin ich wieder nach Wien gekommen und habe ich auch beschlossen, hier zu bleiben. Mit dieser Entscheidung ist die Idee gekommen, etwas zu machen beruflich, das ich wirklich will. Nämlich etwas, was mit Büchern zu tun hat. Ich habe mir viel einfacher vorgestellt natürlich, weil ich dachte, ich muss nur in eine Buchhandlung gehen und fragen, ich möchte sagen, ich möchte hier arbeiten. Irgendwann habe ich die Berufsschule entdeckt und ich wollte mich dort anmelden. Und sie haben mir gesagt, nein, dann kannst du nur mit einer Stelle als Lehrling. Ich habe meine Lehre absolviert in der Buchhandlung Frick in der Kärntnerstraße. Eine Buchhandlung, die leider nicht mehr gibt, weil stattdessen gibt es wieder einen Souvenirladen.
Sehr beliebt in der Kärntnerstraße.
Auf jeden Fall habe ich weiter sehr glücklich in deutschsprachige Buchhandlungen gearbeitet. In Wien, die Welt vom Buchhändler ist klein, man kennt sich. Bei einer dieser Präsentationen habe ich auch Petra und Oliver Hartlieb kennengelernt. Irgendwann kam dann von ihnen die Angebot, in eine Filiale, in eine neue Filiale zu arbeiten, wo sie eine französische Abteilung aufbauen wollen und wenn ich komme, dann machen wir auch die italienische. So haben wir einfach angefangen.
Ja, also das klingt jetzt wirklich sehr, sehr spannend und um jetzt wirklich gleich mit der Literatur anzufangen, habe ich auch schon eine erste Frage an dich. Und zwar würde mich jetzt interessieren, ja, wie groß denn überhaupt der Stellenwert von Literatur in Italien ist. Also größere Namen wie Dante und Boccaccio, die kennt man ja auch im deutschsprachigen Raum. Aber wie schaut es eben jetzt mit der modernen italienischen Literatur aus?
Diese Frage ist wirklich sehr, sehr schwierig für mich. Aus Leidenschaft heraus würde ich sofort schreien, ja, Literatur in Italien ist lebenswichtig. Und davon bin ich auch überzeugt. Die Zahl der Leser in Italien ist aber wirklich geringer als im deutschsprachigen Raum und überhaupt als in anderen europäischen Ländern. Das macht natürlich viel aus. In dieser Richtung gibt es aber Hoffnungen. Während des Lockdowns im März ist in Kraft getreten eine Reform des Preisbindungsgesetzes in Italien. Und das ist für uns wichtig, weil das Preisbindungs ist nur ein Teil dieser Gesetze. Eigentlich der wichtige Teil ist die Leseförderungen. Und das heißt auch die Hilfe für Schule, Schullektüre, für Bibliotheken, für Buchhandlungen. Und das Ganze, das Ziel des Ganzen ist wirklich das Lesen und die Bücher zugänglich zu machen. Und ich glaube, das ist auf dem richtigen Weg. Die zeitgenössische italienische Literatur würde ich in einem Wort als sehr lebendig beschreiben. Das, was ich an meinem Job besonders liebe, ist, dass ich sie erzählen kann. Also jenseits von Übersetzungen ins Deutsche, die natürlich auch nur ein Bruchteil sind. Es gibt unzählige gute Autoren in Italien, die nicht ins Deutsche übersetzt sind, weil die deutschsprachigen Verlage suchen die Titel aus, in den sie investieren möchten und der Rest gehört einfach so erzählt.
Und deshalb bist du ja auch heute bei uns, damit wir das ein bisschen nach Österreich und überhaupt in den deutschsprachigen Raum holen. Und wenn ich jetzt eben an zeitgenössische italienische Literatur denke, dann geht es mir wahrscheinlich wie vielen anderen auch und es ploppt sofort dieser Name Elena Ferrante auf.
Ja.
Ja. Also mit dieser napoletanischen Sage ist sie ja weltweit berühmt geworden. Und was ich weiß, schreibt sie unter einem Pseudonym. Wie ist das deiner Meinung nach? Wieso gibt es jetzt diesen Hype um Elena Ferrante?
Elena Ferrante ist ein sehr spannendes Thema. In Italien ist sie von EO Verlag publiziert, gegründet in Rom im Jahr 1979. Der Verleger Sandro Ferri, den ich kenne und sehr schätze, hat dann 2005 in New York auch den Verlag Europa Edition gegründet. Und dieser Verlag, also sie veröffentlichen die Bücher von Elena Ferrante auf Englisch. Wie sie die veröffentlicht haben ins englische Übersetzung, war dieser Erfolg einfach enorm. Also man hat einfach irgendwann Fotos gesehen von Berühmtheiten, also von Schauspieler, Politiker mit dem My Brilliant Friend in der Hand gesehen. Und dieses Buch war sogar in der Lieblingsbücherliste von Barack Obama. Und das hat einfach, glaube ich, dieser Erfolg sich wieder gespiegelt in den anderen Übersetzungen, in den anderen Sprachen. Und natürlich hat eine dringende Marketing dazu geholfen. Und vor allem diese Geschichte von der Anonymität, also von der versteckten Identität von der Elena Ferrante, weil man nicht weiß, wer sie ist. Abgesehen davon, dass die Elena Ferrante sicher nicht die erste und nicht die letzte ist, die ihre Identität versteckt. Also der Roman Gary hat mit einem falschen Identität zweimal den Prix Goncourt bekommen. Und solche Fälle gibt es einfach mehrmals. Interessant wäre eigentlich, wenn es herauskommt, dass die Ferrante ein Mann ist. Weil in der Vergangenheit mussten einfach viele Frauen mit einem männlichen Namen publizieren, damit sie überhaupt wahrgenommen werden. Und da wäre jetzt natürlich das Umgekehrte und das wäre viel lustiger. Über Elena Ferrante möchte ich nur sagen, dass ich ihre Romane gerne gelesen habe, vor allem diese Reihe Die geniale Freundin. In den deutschsprachigen Raum hat ihr Erfolg die zeitgenössische italienische Literatur wieder ein bisschen im Rampenlicht gebracht. Was ich weniger gerne habe, ist, dass die Ferrante den Maßstab dafür geworden ist. Also alle Bücher aus Italien werden mit ihr einfach verglichen und das ist völlig sinnlos und kontraproduktiv.
Ja, ich muss jetzt gestehen, bei mir daheim steht auch ein Buch von Elena Ferrante und tatsächlich auch Die geniale Freundin. Und wie du eben so schön schon erwähnt hast, gibt es das Buch ja in vielen verschiedenen Sprachen. Wenn ich mich jetzt aber dann der italienischen Literatur nähern möchte, aber eben kein Italienisch spreche, dann muss ich mich ja vielleicht doch etwas mehr an die Übersetzungen halten. Jetzt meine Frage an dich, werden prinzipiell viele italienische Bücher auf Deutsch übersetzt?
Ich glaube schon, aber prinzipiell würde ich mir mehr wünschen. Oder besser gesagt von mehreren Autoren, also nicht nur die bekannteste. Ich habe das Gefühl, dass schon viel passiert. Also Italien wird auch Ehrengast der Frankfurter Buchmesse im Jahr 2024. Es war eigentlich für 2023 geplant, wurde aber verschoben wegen des Ausbleibens der Messe von heuer, von 2020. Interessant finde ich in der deutsch-italienische Übersetzerpreis. Das ist eine Auszeichnung, die alle zwei Jahre abwechselnd in Rom und Berlin von der Staatsministerin für Kultur und Medien und italienischen Kulturministerium vergeben. Heuer hat den Preis bekommen die Verena von Koskul. Die ist eine hervorragende Übersetzerin. Und sie ist für mich die Beste, ohne andere einfach abzuwerten. Ich möchte einfach das sagen dürfen. Sie hat den Preis bekommen für ihre Übersetzung von Buch von Albinati, Die katholische Schule. Wenn ein Buch im Original mit Dialekt geschrieben ist, da geht in der Übersetzung viel verloren, weil, ja, ein gutes Beispiel in diesem Fall sind die Romane von Camilleri. Aber die Atmosphäre bleibt und das Übersetzen ist einfach ein wichtiger Teil des Werkes.
Wenn wir jetzt noch bei den Übersetzungen bleiben, gibt es ein Buch, in dem man sehr viel über Italien lernen kann?
Ich möchte auf diese Frage gleich mit zwei Empfehlungen beantworten, weil ich finde diese beiden Bücher so gut und wichtig und wo man so viel lernt, dass ich nicht einen aussuchen will. Das erste Buch, das ich empfehlen will in diesem Sinn, ist Alle außer mir von Francesca Melandri in Wagenbach erschienen. Der Originaltitel ist Sangue Giusto. In diesem Buch kann man sehr viel lernen über die Geschichte des italienischen Kolonialismus in Äthiopien. Es waren nur 5 Jahre während des Faschismus, weil Mussolini wollte unbedingt auch eine Kolonialmacht werden und ein Reich gründen. Es war grauslich. Die Geschichte fängt an mit einem Junge aus Afrika, der die ganze Reise unternimmt und kommt nach Rom, geht zu dieser Frau, die in Rom lebt und sagt, ich bin dein Neffe. Und da fängt eben die Geschichte dieser Protagonistin, die herausfinden muss, dass ihr alter Vater, der immer sich als Partisan ausgegeben hat und immer so Partisan- und Wiederkampfgeschichten erzählt hat, eigentlich bei den Faschisten in Äthiopien war und diesem Krieg geführt hat. Das wird alles im Detail erzählt und wir verstehen wirklich in verschiedene Zeitebene, warum die aktuelle politische Situation in Italien so ist, was die 90er Jahre mit Berlusconi auch mit den politischen Meinungen gemacht haben und warum, sagen wir, diese Migrantensache eigentlich nicht ein italienisches Problem ist, sondern ein europäisches Problem ist. Das zweite Buch, das ich empfehlen will, ist auch von einer Autorin und das ist von Sandra Petrignani. Der Titel ist Die Freibeuterin. Das ist praktisch die Biografie in einem guten Roman und persönliche Erzählungsform erzählt die Geschichte, die Lebensgeschichte von Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg war eine sehr, sehr große Persönlichkeit in der intellektuellen Welt dieser 50er, 60er Jahre in Italien. Sie hat einfach diese auch geprägt. Sie hat beim Einaudi Verlag gearbeitet, sie hat sehr viel geschrieben. Sehr bekannt von ihr ist sicher das Familienlexikon. Auf Deutsch gibt es sehr viele Werke von Natalia Ginzburg. Die kleine Tugende zum Beispiel vom Wagenbach Verlag. Das, was mir gefällt in diesem Buch, ist eben, dass die Sandra Petrignani sie kennengelernt hat. Und so fängt auch die Geschichte an. Also sie erzählt, wie sie die mit der Natalia Ginzburg und worüber sie geredet hat. Ist eine unglaubliche Freude zu lesen, wie sie einfach das Leben von Natalia Ginzburg im Anhang von ihren Werken auch heraus erzählt.
Also ich könnte dir ewig zuhören. Ich weiß, diese Tipps, die sind immer mit so viel Liebe ausgesucht. Die treffen bei mir auch dann einfach wirklich sehr oft meinen Geschmack, wenn ich jetzt nur sage, was mir gefällt. Die Silvia findet immer ein Buch, das passend ist. Und da kann ich gleich sagen, ich persönlich mag Bücher gern auch, wo Orte, Schauplätze ganz detailliert beschrieben werden. In Wien, wenn ich das als Beispiel nennen darf, da denke ich jetzt an den Stefan Slubetzky zum Beispiel und den Lemming. Und wenn ich dann durch Wien spazieren gehe, dann erkenne ich ja wirklich die Schauplätze wieder, beziehungsweise fühle ich mich beim Lesen gleich nach Wien zurückversetzt. Vielleicht hast du da auch eine Empfehlung für uns, für mich. Was ist so ein Buch, das so richtig Lust auf Italien macht?
Es gibt auf jeden Fall ein Buch, das ich wirklich im Herz habe und im Moment in allem Munde ist. Das ist der von Marco Balzano, Ich bleibe hier, im Diogenes Verlag erschienen. Und das Buch, apropos, ist von Maya Pflug übersetzt, ins Deutsch übersetzt. Und sie ist die Autorin einer sehr schönen Biografie von Natalia Ginzburg. Alles kommt wieder zusammen. Auf jeden Fall in diesem Buch, das im Originaltitel trägt Resto qui, von Einaudi Verlag. Es wird erzählt eine besondere Geschichte. Es spielt im Südtirol, genau in dieser Gegend, wo damals Hitler und Mussolini die Leute zu dieser großen Option gezwungen haben, nämlich die Deutschsprachigen entweder nach Deutschland auszuwandern oder in Italien als Bürger zweiter Klasse zu bleiben. Die Hauptfigur dieses Romans ist Trina, eine Lehrerin, die beschließt, einfach dort zu bleiben. Sie unterrichtet auch heimlich, obwohl die Schule immer zerstört werden und wenn sie wieder entdeckt werden, man wird auch bestraft dafür. Sie leistet wirklich einen unglaublichen Widerkampf. Und nicht nur das, sondern es geht um ein Dorf, das auf dem Kawa gebildet ist, nämlich dieses Dorf, der überflutet wurde, um einen Staudamm zu bauen nach dem Krieg. Die Leute haben versucht, dagegen zu kämpfen, ist aber doch passiert. Das, was Trina sagt, ist eben wieder, ich bleibe hier. Wenn man einfach dort, das ist beim Rechen sehe, und wenn man dort fährt, da kann man einfach diesen Kirchenturm, der aus dem Wasser rauskommt, sehen. Und ich glaube, wenn man diese Geschichte liest, dann hat man einfach Lust, da vorbeizufahren und das zu sehen.
Du hast mir jetzt definitiv große Lust auf dieses Buch gemacht. Das muss ich mir auch unbedingt durchlesen. Und wenn wir jetzt zu italienischen Büchern auf Italienisch übergehen. Ich weiß ja, dass einige unserer Zuhörerinnen, aber auch Zuhörer Italienisch sprechen und die würden sicherlich eben gerne auch ein Buch in der Originalsprache lesen. Eine Frage daher, gibt es ein Buch, das eine einfache italienische Sprache verwendet und das man dann eben auch gut lesen kann? Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass generell gleich ein ganzes Buch auf Italienisch vielleicht doch etwas schwierig und auch einschüchternd wirken kann.
Also an die Lektüre italienischer Bücher kann man sich langsam annähern. Es gibt zum Beispiel die zweisprachigen Bücher, die werden von DTV herausgebracht und die haben praktisch mit 1, 2 oder 3 Sterne Schwierigkeitsstufen. Und das Besondere dabei ist, dass auf einer Seite steht ein italienischer Text und auf der anderen Seite dasselbe auf Deutsch. Ich gebe zu, man wird etwas faul manchmal, wenn die Geschichte gut sind und man liest einfach die deutsche Seite. Aber es kann schon ein bisschen ein erster Versuch sein und dafür sind wirklich sehr gut geeignet. Etwas Spielerisches wird, wenn man zum Beispiel etwas, das ich wirklich sehr gerne empfehle, sind die Lernkrimi oder Lernlektüre, wo der Text nur auf Italienisch ist, aber dazwischen wird man unterbrochen von kleinen Hausaufgaben, so kleine Rätsel oder Fragen oder Erklärungen über den Text. Und da versteht man auch wirklich, was man mitbekommen hat, wo man nachschauen muss. Und dann geht es gleich weiter mit der Kriminalgeschichte. Eigentlich dann mit einem mittleren Niveau kann man dann normale sozusagen Literatur probieren, also kurze Romane, vielleicht etwas nicht zu anstrengen, wo es mit ein ganz wenig Vertrautheit in der mit der Vergangenheit formt, dann hat man sofort ein Erfolgserlebnis.
Ja, also mit Erfolgserlebnis beim Lesen, bei mir war das so, ich habe begonnen mit Roald Dahl. Also wie ich Italienisch zu lesen begonnen habe und dann schon eben Bücher auch lesen konnte, dann war es bei mir Roald Dahl. Und das ist jetzt kein italienischer Autor, aber seine Kinderbücher, aber vor allem auch seine Kurzgeschichten, die haben mir einfach so Lust aufs Lesen gemacht. Da ist mir das dann richtig leicht gefallen. Ich wollte immer wissen, was passiert. Und auch dadurch, dass so kurze Geschichten waren, ja, da kann man dann leicht folgen. Ich muss sagen, ich selber habe keine Lust, dass ich jetzt bei jedem zweiten Wort gleich das Wörterbuch raushole und dann blättere und nachschauen muss, was das heißt. Also da macht ja Lesen auch keinen Spaß mehr. Ich weiß, Roald Dahl bedeutet dir auch sehr viel.
Ja, das stimmt allerdings. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein lustiger Zufall ist, aber ich habe mit Roald Dahl auf Deutsch zu lesen angefangen, weil ich die Geschichte so spannend finde. Ich wollte wissen, wie es weitergeht und deswegen hat es mir sehr geholfen. Aber dieser Zugang zu italienischer Literatur passiert mir oft. Also man möchte einfach etwas auf Italienisch lesen und man greift zu Kinderbüchern, weil sie einfacher sind. Das ist ein normaler Gedanke, aber ich glaube, die Motivation weiterzulesen kommt eben mehr von interessanten Inhalten. Und wenn man als Erwachsener ein Kinderbuch nimmt, damit man etwas einfacher lesen kann, vergisst man vielleicht dabei, dass das, was ich lese, wahrscheinlich auch mich inhaltlich nicht interessiert oder ein bisschen langweilig wird. Also lieber etwas spannend nehmen, etwas, das man wissen will, wie es weitergeht. Auch wenn man dann nur die Handlung irgendwie versteht, weil wenn man nicht alle Worte kennt, ist nicht tragisch. Man kann weiterlesen ohne Wörterbuch. Danach kann man sowieso dann die schwierigen Worte einfach in Ruhe nachschlagen.
Ich muss jetzt noch sagen, jetzt haben wir da schon unsere Einstiegslektüre verraten. Ich würde sagen, Alessandra, womit hast du begonnen oder was magst du gerne?
Ja, ich muss sagen, ich kann mich sehr gut an die Bücher von Alessandro Baricco, also meinem Namensvettern in dem Fall, erinnern. Die habe ich nämlich immer von meinem Vater geschenkt bekommen.
Baricco ist für mich ein großer Name. Ich bin von Alessandro Baricco als Autor wirklich sehr, sehr fasziniert immer gewesen. Er kann einfach gut erzählen und über Bücher reden. Er weiß, wie man mit Geschichten die Menschen magisch anziehen kann. Was ich von ihm empfehlen kann, ist auf jeden Fall Novecento. Novecento ist der Originaltitel, aber ist auch der Titel der deutschen Übersetzung. Und das ist wichtig, weil das ist der Name der Hauptfigur. Novecento ist ein Findelkind, das einfach auf einem Schiff, einem Kreuzfahrtschiff, gefunden wird. Und auf dieses Schiff verbringt er sein ganzes Leben. Er entdeckt dann, dass er ein sehr großes Talent für Klavier spielen hat und er wird einfach immer Klavier spielen auf diesem Schiff. Es ist auch eine Metapher von dem, was man mit einer begrenzten Zahl von Tasten eigentlich einen Überblick haben kann und damit Musik machen kann und das Leben erzählen. Der wird nie runtergehen wollen aus dem Schiff, weil dann ist er überfordert von dem realen Leben. Und das fand ich einfach als Metapher sehr großartig.
Ja, das ist ein Buch, das bei mir daheim auch im Bücherregal steht.
Wie gesagt, bei mir wird auch die Leseliste mit jedem Titel länger, aber man weiß ja, jeder hat unterschiedliche Vorlieben. Ja, es gibt so viele verschiedene Genres und ich würde gern zu denen auch ein bisschen übergehen und einmal so konkret die einzelnen Genres mir auch anschauen oder dass wir uns die gemeinsam ein bisschen anschauen. Und da muss ich jetzt aber auf die nächste Woche verweisen.
Ja, stimmt, genau. Du musst dich noch ein wenig in Geduld üben, aber das Warten lohnt sich, fest versprochen. In der nächsten Folge gibt es für die unterschiedlichsten Genres Buchempfehlungen. Natürlich ist auch was für die obligatorische Sommerlektüre dabei.
Mehr dazu hörst du dann aber nächste Woche. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr, wenn es dann wieder heißt:
Italien für die Ohren.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille.
Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin, tante belle cose und bis bald bei Italien für die Ohren.